Nun der Friede Gottes des Vaters, die Liebe seines Sohnes Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, liebe Christen von Schulau. Nun, das war mit freiem Mut aufgespielt, Herr Magister Musicus Stumpke. Stumpke. Es gab noch kein rechtes U mit diesen Punkten damals. Überhaupt, wenn ihr mal seht, wie wir damals gesprochen haben vor 500 Jahren, es war ganz anders. Ich bemühe mich jetzt hier sehr viel für euch Hochdeutsch zu reden oder heutiges Deutsch. Aber damals war ja das, was heute Englisch war, das Latein, die Gelehrtensprache und die verbindende Sprache der damaligen Zeit, unserer Zeit. Ebenso wie ihr vielleicht wisst, dass das schwarze Gewand nur diejenigen tragen durften, die ein Universitätsstudium absolviert haben, die Gelehrtenfarbe gewesen ist. Nun aber von damals, ich erinnere mich noch gern an zwei so wichtige Dinge, die es gegeben hat, nämlich die Lieder und die Schriften. Die Lieder, wir haben eines gehört, ein feste Burg ist unser Gott. Und viele andere auch, die singend die reformatorische Botschaft verbreitet haben und so viel dazu beigetragen haben, dass die Menschen, die ja nicht wirklich lesen können, auch hören, was denn der reformatorische Glaube wirklich ist. Und das Zweite natürlich die Schriften. Ihr seht hier einige Bände meiner Weimarer Ausgabe. Das ist die Gesamtausgabe allen dessen, was ich geschrieben und teilweise auch bekommen habe an Geschriebenen. Es sind nur 6 von den 90 Bänden, die es insgesamt betrifft. Die deutsche Bibel, die reformatorischen Schriften, die Tischreden und der Briefwechsel. Und wie ich hörte, ist euer vortrefflicher und gelehrter Pfarrherr Udo Zingelmann der einzige in diesem ganzen weiten Kirchenkreis, der die gesamte Weimarer Ausgabe bei sich hat stehen. Ein treffliches Zeugnis der Gelehrsamkeit von euch in Schulau. Aber ja, 500 Jahre alt. Ach, wisst ihr, seid ihr erst mal 500 Jahre. Schon die letzten meines Erdenlebens waren nicht mehr einfach. Soll ich euch mal aufzählen, woran ich alles gelitten habe zum Schluss? Verstopfung, Nieren- und Blasensteine, Schwindel- und Ohrgeräusche, Schwerhörigkeit und Gischt, ein offenes Bein und Zahnschmerzen. Am Ende hatte ich Herzbeschwerden und das, was ihr heute Angina pectoris nennt, das hat mir dann den Garaus gemacht. Schon die letzte Reise meines Lebens nach Eisleben, sie war beschwerlich. Ich war im Grunde schon todkrank. Und dann mussten wir auch noch, weil es mitten im Winter war, im Januar, vor dem Fluss Saale ein paar Tage Halt machen. Wir konnten nicht hinüber, es war Eisgang, er war gefroren. Und dann kommt Käthe mit ihren Briefen und kommt an und nervt mich auch noch. Die schickt mir so einen Brief nach, ja Martin, hast du auch genug Medizin dabei? Passt du auch anständig auf dich auf? Ziehst du dich auch immer warm an? Hast du auch immer ein Brett auf dem Kopf? Also, wie die Frauen so sind, ständig haben sie was zu meckern. Und ich habe ihr, lese ich mal vor, was ich ihr geschrieben habe, in einem meiner letzten Briefe an Käthe. Du willst hier offenbar Gottes Werk an mir tun, als sei Gott nicht allmächtig. Und könne er sich nicht 10 neue Martin Luther erschaffen, wenn der Alte in der Saale ersoffe? Lass mich zufrieden mit deiner Sorge. Ich hab einen besseren Sorger, den du und alle Engel sind. Und so weiter und so weiter. Ja, ja. Ich gebe zu, das war starker Tobak an die eigene Frau. Aber ich muss auch zugeben, in den letzten Zeiten meines Lebens war ich wohl auch kein einfacher Zeitgenosse mehr. Ich musste mürrisch geworden sein und launisch, reizbar. Und das hat sich eben auch niedergeschlagen in diesen Briefen. Aber das wusste Käthe damals auch schon. Ich war ihr in Wahrheit in herzlicher, großer Liebe zugetan. Auch wenn ich schon so weit war, dass ich damals ihr schrieb, ich möchte mich ins Grab legen und den Maden einen feisten Doktor zu fressen geben. Aber meine liebe Käthe, das habe ich ja auch geschrieben, wollte ich um nichts in der Welt hergeben. Wie wir damals geheiratet haben, das war ja eigentlich fast schon so wie, ich will nicht sagen wie die Jungfrau zum Kind, aber Naja, ihr wisst nicht, damals kamen sie mit ihren Nonnenschwestern nach Wittenberg und wir mussten sie versorgen. Wie versorgt man eine Frau in meiner Zeit? Man verheiratet sie. Bei einigen war das kein Problem und mein diskreter Hinweis an die Studenten, dass sich die weiblichen Wahlmöglichkeiten in diesem 2000-Seelen-Kaff erfreulich vermehrt hätten, hatte auch gleich Erfolg. Viele wurden verheiratet. Eine, da blieb so ein bisschen übrig. Katharina von Bora. Und für die hatte ich eigentlich den Pfarrherrn Glatz vorgesehen. Und was macht diese Käthe? Sie sagt, nein, den will ich nicht. Der ist mir zu unfreundlich, zu herrisch und man muss zugeben, richtiges Bauchgefühl. 12 Jahre später haben sie den davongejagt. Aber dann hat sie angekommen und gesagt, ich würde den Luther, den würde ich nehmen. Und er hört, eine Frau sagt, wen sie heiraten will. Ich hatte eigentlich eine andere im Kopf, denn die Katharina fand ich ursprünglich zu stolz und zu hochmütig. Ich hatte eigentlich die Ave von Schönfeld im Kopf. Die hat mich abblitzen lassen. Die fand mich zu stolz und zu hochmütig. Ja, schließlich kam es dann doch dazu, dass ich sie genommen habe. Und die hat erstmal bei mir ausgemistet. Die hat im wahrsten Sinne des Wortes das alte Stroh rausgenommen, das neue rein, hat den Laden in Schuss gebracht, musste ich ihr lassen, hat sie gut gemacht und dann war es dann im Laufe der Zeit doch ganz schön, dass man morgens aufwachte und 2 Zöpfe neben einem lagen, die da vorher nicht waren. Und ich muss sagen, also nicht nur, dass ich meine Käthe wirklich lieb gewonnen habe in dieser Zeit und ihr Briefe geschrieben habe mit allen herzlichen Liebkosungen, mein lieber Herr Käthe, mein liebes hohes Fräulein und wie ich sie angeredet habe, die war auch alles andere als dumm. Die hat ja ein Riesenhaus für mich geführt, mit dem Gut Zülsdorf noch, das sie zu beaufsichtigen hatte. Das war eine Logistik, war ja nie weniger als später als 30 bis 50 Leute in meinem Haus, jeden Tag zu versorgen. Wann muss rechtzeitig Bier gebraut werden? Wann muss geschlachtet werden? Wann habe ich geerntet? Und so weiter und so weiter. Da hat die Käthe, also heute würdet ihr sagen, ein richtiges Mannergemand geführt, Management geführt. Ja. Wenn ich mir mal überlege, mein guter Freund Melanchthon, bei dem war das ein bisschen anders. Der hat ja auch geheiratet. Also den haben wir quasi verheiratet. Als ich soweit war, haben wir ihm gesagt, hier, Melanchthon, du brauchst auch eine. Hat dann so ein bisschen Zähneknirschen erst eingewilligt. Nun muss man sagen, der Philipp Melanchthon, der war ja Gelehrter durch und durch, noch viel mehr als ich, Universitätsmensch. Und Universität, das war damals ja eine Männergesellschaft. Der hat sich in der Ehe offenbar so vorgestellt, als männliche WG mit weiblicher Bekochung. Den Zahn hat seine Frau ihm als erstes gezogen. Das führte dann dazu, dass er mir ein Einladungsschreiben geschickt hat zu seiner Hochzeit. Hat er aber nicht geschrieben, Einladung zur Hochzeit, hat er geschrieben, Einladung zum Tag der Trübsal. Ein paar Tage später schreibt er den nächsten Brief. Na, wie geht es denn so in der Ehe? Ja, sagt er, ich habe meine Freiheit verloren. Aber Jahre später hat sich das wesentlich gebessert zwischen den beiden. Er schreibt ein paar Jahre später über seine Frau, sie stört nicht. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich war auf der Reise nach Eisleben. Da war ich schon todkrank. Und wie es denn so ist, man schont als Mann seine Frau. Habe ich in einem der letzten Briefe geschrieben, kurz vor Eisleben im Winter, da ist mir so ein kalter Wind unter den Rock gefahren, dass es mich ängstlich und gebangt hat. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Am selben Tag noch habe ich einen zweiten Brief an Philipp Melanchthon geschrieben, wohlweislich auf Latein, damit Käthe ihn nicht so gut zu lesen bekommt, weil da habe ich geschrieben, was wirklich passiert ist, dass ich nämlich einen Herzanfall erlitten habe und ohnmächtig geworden bin und dass es mir mittlerweile wieder einigermaßen geht. Ja. Naja, und dann musste ich in Eisleben die Erbstreitigkeiten der Grafen von Mansfeld schlichten. Die hatten mich als Mediator dazugerufen. Es hat sich über 3 Wochen hingezogen. Erstens, weil es so schwierig war. Zweitens, weil ich nur noch eine einzige Stunde am Tag verhandlungsfähig war. Naja, was wollte ich noch sagen für euch heute? Also erstmal finde ich ja, ihr seid grundsätzlich gar nicht anders als wir damals. Oder wir waren in vielen Dingen schon so wie ihr auch. Ihr habt heute eigentlich überhaupt keinen Grund, über uns im Mittelalter damals die Nase zu rümpfen. Fängt schon bei der mittelalterlichen Medizin an, habe ich ja eben geschrieben, was wir alles gekriegt haben. Sogar ein Ätzstift hat Käthe mir noch nachgeschickt. Die mittelalterliche Medizin war besser als ihr Ruf. Okay, alles, was ihr heute Bakterien und Viren nennt, das kannten wir nicht, aber Wundversorgung konnten wir nähen, Knochenbrüche konnten wir gut behandeln. Und wir hatten Salben gegen Verstauchung, war eher so eine Schlammpackung, alles nur Dreck, aber hat genauso gut geholfen wie euer modernes Zeug heute. Selbst Narkosemittel hat es schon gegeben, wir wussten, wie man Leute betäubt. Aber es hat keiner gemacht, weil die Ärzte das Narkoserisiko viel zu hoch fanden. Aber wie gesagt, vieles hatten wir damals auch schon. Wie nennt ihr das heute, diese Fake-Nefs, Fake News? Nicht? Na, ging schon los. Nach meinem Tod haben die das schon ausgestreut. Die Gegner und manchmal waren die eigenen Leute nicht besser. Ich bin ja in den Morgenstunden des 18. Februar heimgegangen zu meinem lieben Vater in Friede und allem, mit umgeben von 2 Ärzten, 3 Söhnen, 4 Freunden. Und da schreiben die Papisten in ihren Flugblättern doch tatsächlich, ich hätte am Ende meines Lebens mich in Höllenqualen im Bett gewunden, voller Reue für den Schaden, den ich der Kirche angetan hätte. Ich hätte mich am Ende gar mit dem Betttuch selber erwürgt aus Furcht vor dem Teufel. Und ich hätte verfügt, man möge nach meinem Tod meinen Leib auf einen Altar legen und ihn anbeten als einen Gott. Und dann hätte man mich ins Grab gelegt und einen Tag später hätte es dort gerumpelt und gekracht, geseufzt und geschrien und nach 3 Tagen hätte man den Sarg noch einmal geöffnet und da drin habe sich nur die Mönchskutte befunden, der sei sonst leer gewesen, bis auf einen leichten Schwefelgeruch. Ja. Aber die eigenen Leute waren manchmal auch nicht besser. Da gab es den Johannes Aurifaber. Guter Freund eigentlich, hat viele meiner Tischreden aufgezeichnet. Und der ist gekommen und hat mein letztes Wort überliefert, ein langes Glaubensbekenntnis. Ich danke dir, mein lieber Vater, dass du mich gnädig erhalten und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist, als wenn ich das alles hätte noch sagen können am Ende. Wisst ihr, was das letzte Wort war? Ja. Einfach nur ja. Morgens um 2.45 Uhr, als ich schon in meinen letzten Atemzügen lag, da hat der Justus Jonas sich nochmal über mich gebeugt und mich gefragt, mein lieber Vater Dr. Luther, stehst du auch im Angesicht des Paradieses vor deinem himmlischen Vater zu deiner evangelischen Lehre? Was soll ich da anderes sagen als ja? Zu mehr hatte ich auch gar nicht mehr die Kraften. Aber wie gesagt, nicht? Das wird alles von den Druckern eingerichtet und selbst diese schöne Antwort damals in Worms, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Ganz so war es dann auch nicht. Ich kann nicht anders, Gott helfe mir, das habe ich gesagt. Aber das mit dem hier stehe ich, das haben dann die Drucker dazu erfunden. Naja, wenn es euch freut. Ich würde manchmal denken, heute, muss man wirklich sagen, würde jede Reformation fast durch einen Shitstorm zugrunde gerichtet werden. Aber nutzt immer die neuen Medien. Den Buchdruck, der damals ja ganz neu war, den haben wir genutzt und wir haben die Schriften verbreitet, jedenfalls an alle, die lesen konnten. Dadurch konnte die Reformation sich durchsetzen. Karikaturen, Bilder. Der Lukas Cranach hat ganz viel geleistet mit seinen Bildern. Er hat ja gemalt für Leute, die nicht lesen können. Und unterschätzt niemals die Macht der Musik. Die verbreitet wirklich die reformatorischen Gedanken, auch wenn ihr heute einige Texte etwas anders singt. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort und steuere deiner Feinde Mord. Schön, ja. Ich habe damals geschrieben, erhalt uns, Herr, bei deinem Wort und steuere des Papstes und der Türken Mord. Naja, waren die Themen damals. Nun, denkt noch mal daran, was habe ich euch heute zu sagen? Reformation. Ecclesia Semper Reformanda, alles klar, die Kirche muss sich immer wieder erneuern und verbreiten und immer wieder auch manchmal neu erfinden, neue Medien nutzen. Das sind heute bei euch ja die neuen sozialen Medien, das Internet und wir, das heißt, wir haben so ein Internat in Weyerlis an der Lahn oder sowas. Ne? Aber es geht ja viel weiter darüber hinaus. Der Glaube umfasst doch das ganze Leben, also muss auch das ganze Leben reformiert werden, immer wieder. Ich habe das damals geschrieben, 1520, mit einer kleinen Schrift, mit dem eingängigen und leicht zu merkenden Titel An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Damals habe ich dem Adel geschrieben, ihr müsst die Reformation umsetzen. Ja, eure Politik muss das machen. Wie? Erstens, Bildung muss allen zugänglich sein. Alle Schulen und Universitäten müssen für alle wirklich offen sein. Es muss die Aufgabe des Staates sein, allen seinen Bürgerinnen und Bürgern eine umfassende schulische Bildung zukommen zu lassen. Nicht nur, wie das damals bei uns war, so ein, zwei Universitäten, wenn es ein Spielball der Fürsten war oder ein paar Klosterschulen. Nein, nein. Darauf, dass es eine Aufgabe des Staates ist, sowas für alle anzubieten, darauf sind im Grunde wir gekommen, wir Reformatoren. Ich habe damals gesagt, das Zölibat und der Kirchenstaat sollten abgeschafft werden. Naja, gut, okay, gehen wir drüber hinweg. Ich habe aber geschrieben, das Zinsnehmen müsst ihr einschränken. Und was macht ihr mit euren Banken und euren Zinskrisen? Eure Banken dürfen Geld verleihen, das sie gar nicht haben. Ja? Wenn die Fugger damals 50 Gulden verliehen haben, dann hatten die 50 Gulden im Keller. Die haben also wirklich nur mit echten vorhandenen Werten gehandelt. Nehmt euch mal ein Beispiel daran. Und wisst ihr, was ich noch gefordert habe? Betteln zu verbieten. Ja, es soll verboten sein zu betteln, weil nämlich im Gegenzug es Aufgabe des Staates ist, für die Armen zu sorgen. Und mein lieber Bruder Johannes Bugenhagen in Hamburg hat dann dafür erstmal gesorgt, dass Gotteskästen in den Kirchen aufgestellt werden, wo die Menschen eine Spende geben können für die Armen. Und dass es sowas wie eine Sozialfürsorge geben muss, dass der Staat, also damals der Adel, heute die Politik, dafür sorgen muss, dass keiner hungert und friert. Keiner soll hungern, ohne zu frieren, habt ihr daraus gemacht, glaube ich, ne? Aber vor allen Dingen, es soll jeder frei denken können, auch in Glaubenssachen. Deswegen habe ich ja hier mit so viel Mühe die Bibel übersetzt und so viel geschrieben über die Gewissens- und Schriftgründe. Und damit wären wir im Grunde nochmal bei dem heutigen Schulwesen. Ihr stopft immer so viel Wissen in die Kinder hinein, aber lehrt ihr sie auch zu denken und einen eigenen Glauben zu entwickeln? Naja, wo wir gerade beim Glauben wären. Man hat mir erzählt, immer weniger Leute gehen in die Kirche. Das stimmt für heute ja nun nicht, aber insgesamt seien eure Leute immer noch religiös heute, aber weniger kirchlich. Und dabei ist es doch so, wenn die Menschen nicht mehr an den Vater, Sohn, den Heiligen Geist glauben, nicht mehr das Glaubensbekenntnis so sprechen, wie wir es von den Aposteln hier getan haben, werden sie dann vernünftig? Oder fangen sie an, jeden Blödsinn zu glauben? Eure Horoskope, die ihr hier habt, oder was glaubt ihr hier an den Verschwörungstheoretikern mit den Chemtrails in den Himmeln oder sonst was, allen Quatsch? Aber ich sag euch ganz ehrlich, hatten wir damals alles auch schon. Volkssagen. Hört euch mal was vorlesen. Die damals eine wahre Geschichte. Sie ist deswegen wahr, weil sie kommt her von Kurfürst Johann Friedrich, habe ich sie selbst gehört. Also ich kannte den, der den kannte, dem das passiert ist. Also hört die gar erschreckliche Geschichte von dem Teufelsgeschlecht in Deutschland. Es war im Hessischen. Da hatte ein Edelmann ein schönes Weib. Diese war ihm gestorben und auch begraben. Nicht lange danach lagen der Herr und sein Knecht gemeinsam in einer Kammer des Nachts. Da kam in dieser Nacht die verstorbene Frau und lehnte sich über das Bett des Herrn, so als wenn sie mit ihm reden würde. Da nun der Knecht sah, dass dies zweimal nacheinander geschah, fragte er den Junker, was es mit dem Weib auf sich hätte, die jede Nacht in weißen Kleidern vor sein Bett kommen würde. Der Edelmann jedoch bedeutete ihm, dass er die ganze Nacht über schlafe und nichts sehe. Als es wieder Nacht wurde, gab der Junker darauf Acht und wachte im Bett. Da kam die Frau wieder vor das Bett in der Nacht und der Junker fragte, bist du gestorben und begraben? Da antwortete sie, sie habe wegen seines Fluchens und anderer grober Sünden sterben müssen. Wolle er sie aber wieder bei sich haben, so wolle sie wieder seine Hausfrau werden, so wie früher. Er sprach, ja, wenn es möglich ist. Sie aber forderte und mahnte ihn, er dürfe nicht fluchen, da sie schon an einem Fluch leide, sonst würde sie wieder sterben. Das versprach ihr Mann. Da blieb die verstorbene Frau bei ihm, regierte Haus, schlief bei ihm, aß und trank, zeugte auch Kinder mit ihm. Nun begab es sich nach Jahren, dass der Edelmann einmal Gäste bekam, und am Abend holte das Weib nach gehaltener Mahlzeit einen Pfefferkuchen zum Obst aus einem Kasten, blieb dabei aber etwas zu lange fort. Da ergrimmte der Mann augenblicklich und fluchte auf seine sonst gewöhnliche Weise, worauf die Frau augenblicklich verschwand und es aus mit ihr war. Da sie nicht wiederkam, ging der Mann in die Kammer hinauf, um zu sehen, was sie aufhalte. Da lag ihr Rock, den sie angehabt hatte, halb mit den Ärmeln im Kasten, der andere Teil aber draußen, so wie die Frau sich gerade in den Kasten hingebeugt hatte, als ihr Mann fluchte. Sie blieb für immer verschwunden und ward nie wieder gesehen. Und so denkt dran, dass wir in Deutschland offenbar ein Adelsgeschlecht haben, das des Teufels und vom Teufel gezeugt ist. Und die Geschichte mit der verstorbenen Frau, die wieder ans Bett kommt, aus der Liebe ihres Mannes erlöst wird vom Tod, haben ein paar hundert Jahre später, glaube ich, irgendwo die Brüder Grimm mal in so einem Märchen geschrieben. Ne? Brüderchen und Schwesterchen, glaube ich, ist das irgendwie. Müsst ihr mal nachlesen. Ja, was sagt das Zeiteisen? Oh ja, wir müssen zum Schluss kommen. Nur noch zwei Bemerkungen. Wo seid ihr heute nicht anders als wir damals? Findet ihr es rückständig, was wir damals die Leute an die Pranger gestellt haben, die sich versündigt haben gegen die Gemeinschaft? Schüttelt nicht den Kopf darüber. Was macht ihr denn heute mit eurem Internet und zerstört den Ruf der Menschen mit eurem Mobbing, bringt Verzweiflung und lasst über sie herfallen, auch wenn schon gar nicht mehr klar ist, worum es eigentlich geht? Tja. Und wie ist es mit dem, was ihr heute Corona nennt? Schwierig und beschwerlich und Angst und Unsicherheit. Aber bei uns war es damals die Pest. Wir wussten noch nicht mal, woher das kam. Wir hatten eine Pest in Wittenberg, da bin ich geblieben, aber meine Frau Käthe habe ich nach Zülsdorf geschickt, damit die in Sicherheit war. Bloß raus damit. Das waren noch Todeszahlen. Die Hälfte der Menschen ist der Pest zum Opfer gefallen. Und kein Arzt konnte was dagegen tun. Die wussten noch nichts von dem Pestfloh. Und ihr regt euch heute darüber auf, dass eure Wissenschaftler immer mal wieder was anderes sagen, weil sie dazulernen. Wir wären doch damals froh gewesen, hätten unsere Wissenschaftler so schnell gelernt wie eure heute. Nun ja, aber denkt, was wäre heute, wenn wir keine Reformation gehabt hätten? Habe ich ja schon ein bisschen erzählt, ne? Die Schulen wären vielleicht nichts, was sie wären. Ihr wärt alle katholisch geblieben. Wir hätten nicht nur zwei Sakramente, Taufe und Abendmahl, nein, wir hätten auch Ehe und alles das andere, also sieben Sakramente hätten wir jetzt gehabt. Hätte hier, gerade wenn die Ehe ein Sakrament ist und nicht geschieden werden kann, würden hier andere Seiten aufgezogen werden. Aber vor allem eines, ich wette darauf, ist keiner von euch bisher gekommen. Ihr würdet euch Weihnachten gar keine Geschenke machen. Die würdet ihr euch alle zum Nikolaus machen. Das war nämlich zu meiner Zeit üblich. Um Nikolaus wurde geschenkt, ihr kennt ja alle die Nikolaus-Geschichten, der die Menschen beschenkt, darum ist es viel logischer, dort auch Geschenke zu machen. Und dann habe ich in der Reformation gesagt, macht die Geschenke nicht an Nikolaus, macht sie an Weihnachten und macht damit deutlich, dass Christus Geburt das Geschenk Gottes an die Menschen ist. Darum die Geschenke an Weihnachten. Und je nachdem, wie man sich das so bewusst ist, ja, vielleicht müsstet ihr mittlerweile die Geschenke lieber an Nikolaus machen und nicht so einen Kommerz damit betreiben. Nun ja, nun aber feiert diesen Reformationstag. Und zur Feier dessen haben wir etwas mitgebracht für euch. Feiert mit Bier und mit Apfel. Wenn ich genau wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Habe ich zwar so nie gesagt in Wahrheit, von wegen Fakenefs, aber es nimmt doch auf eine gewisse Lebensfreude und die habe ich immer vertreten, die muss man haben. Auch wenn mir, ach eins noch, Käthe auch ja mal das Nein-Sagen beigebracht hat. Die hat mir auch mal gesagt, Junge, du kannst nicht immer dein Geld mit vollen Händen ausgeben, du hast schon so viele Gäste hier zu bewirten und wenn irgendein Student kommt und zu dir sagt, ach Dr. Luther, ich weiß nicht, wie ich meine Examensfeier ausrichten soll, dann habe ich ihm gleich gesagt, klar, komm zu mir, hier wird bei uns gefeiert, alles kein Thema. Und da hat dann Käthe irgendwann mal gesagt, lass es sein. Und sie hat mich wohl auch mal kurz gehalten. Denn eines Tages kam ein Student zu mir und sagte, Mensch, lieber Dr. Luther, ich habe alles Geld ausgegeben. Ich weiß gar nicht, wie ich die nächsten Tage überleben soll. Tja, und dann habe ich meine Tasche gegriffen. Ich habe auch nichts, gerade kein Geld hier. Käthe hat mir alles Taschengeld gestrichen. Aber hier, ich habe noch so einen Silberbecher hier stehen. Den kannst du nehmen. Nimm ihn, verkauf ihn und das Leben geht weiter. Ja, und in diesem Fall sagt der Student doch tatsächlich, du lieber Martin, das kann ich nicht annehmen. Das ist ja nicht nur ein kostbarer Silberbecher, sondern das ist auch noch ein Ehrengeschenk des Fürsten an dich gewesen. Da ist eingraviert, dem herzlichen Martin Luther, dem gelehrten Doktor von seinen Kurfürsten. Das ist ein Ehrengeschenk, viel zu wertvoll. Immer, da habe ich den Kelch genommen, mal kräftig zugedrückt, so crunch. Und gesagt, so, jetzt ist es nur noch Silberschrott, jetzt nimm. Nun, für euch habe ich heute keinen Silberschrott, aber wenn ihr nach Hause geht, dann dürft ihr einen Lutherschmaus mit nach Hause nehmen. Da vorne haben wir Tütchen stehen, dort drin ist ein Apfel. Aber Männer, lasst euch nicht von euren Frauen verführen, den Apfel zu essen. Da kommt der Adamsapfel her, nicht? Der damals Adam im Paradies im Halse stecken geblieben ist. Dort ist ein wenig Brot drinne und dort ist ein wenig Käse drinne von dem, was wir damals alles auch gemacht haben und gegessen haben. Und wer will, nimmt sich ein schönes Lutherbier damit zu. Denn ein Kännlein Bier gegen den Teufel, ihn damit zu verachten. Wenn jemand unbedingt will und sich besser fühlt, dann darf er dafür in dem Kasten auch einen Obolus hinterlassen. Aber ihr dürft es genauso gerne als Geschenk mitnehmen. Und nicht zu vergessen, darin befindet sich auch ein Segensspruch, ein Luthers Tischsegen von uns geschrieben, für euch zu Hause, zu eurem Seelen- und zu eurem leiblichen Wohl und Heil. Nun feiert mit Speis und Trank und hört gleich draußen vor der Kirchentür steht Magister Musicus Stumpke mit seinen Gemeindepfeifern. Nun esst und trinkt, feiert den Reformationstag und seid Gott befohlen und lasst den Blödsinn mit Halloween, der gegen die bösen Geister hilft eh nur Jesus Christus, der Magister unseres Lebens. Dominus et Magister Noster Jesus Christus dicendo penitentiam agite, omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit. Nur, dass ihr wisst, dass ich der wahre Luther bin und auch des Lateinischen mächtig. Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, dann will er, dass das ganze Leben des Menschen eine beständige Buße sei. Also kehrt um aus der Kirche, nehmt zur Lebensfreude etwas mit zu essen und zu trinken und seid gepriesen und gelobt und gesegnet in Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Amen.